Am Mikrofon Silke Arning. Herzlich willkommen. Weltglückstag. Es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich das mit dem Glück in den einzelnen Nationen gehandhabt wird. Was uns, das vierblättrige Kleeblatt, ist dem Franzosen das Maiglöckchen. Die Briten wünschen sich Good Luck, wenn eigentlich der Karren schon ziemlich im Dreck sitzt. Und nach einer Umfrage eines amerikanischen Magazins ist San Diego in Kalifornien die glücklichste Stadt. Angeblich, weil es dort so viele Lottogewinne gab, so wie nirgendwo anders auf der Welt. Und weil so viele Golfer mit einem Schlag ihren Ball eingelocht haben. Ja, auch ein Grund, um glücklich zu sein. Meine Kollegin Miriam Staber hat sich umgehört, wie es die Stuttgarter mit dem Glück halten.
Glück bedeutet für mich, wenn es allen in meiner Familie gut geht. Nicht bloß mir, sondern alle und vielleicht möglichst auch noch ein bisschen ein weiterer Kreis.
Wenn man schöne Veranstaltungen besucht hat, kann man Glücksgefühle erleben. Also wirklich was ganz Besonderes. Das spürt man dann auch. Da kribbelt es im Bauch oder so.
Glück bedeutet für mich, wenn ich so einen Einklang habe zwischen meinem Inneren und meinem Äußeren.
Wenn ich meinen Tag so gestalten kann, wie ich will. Also es ist jetzt eigentlich unabhängig von Arbeit oder Freizeit, aber je mehr Freiraum ich habe, mich selber zu entfalten, desto besser ist es. Ja.
Keinen gesellschaftlichen Zwängen unterlegen zu sein. So, als Frau macht man sowas zum Beispiel nicht. Also für mich ist es eine Grundzufriedenheit eigentlich.
Erfüllung, dass man halt ein erfülltes Leben hat. Also ich bin ein gläubiger Mensch. Wenn ich in dem Gottesdienst bin, dann fühle ich mich halt glücklich.
Glück bedeutet für mich Gesundheit. Mit 20-Jährigen brauchen wir das und mit 90 brauchen wir es genauso.
Gesundheit und was mir sehr wichtig ist, Frieden auf der Welt und kein Krieg.
Das wäre Glück, dass endlich jetzt mal Frieden kommt. Alles andere, entweder kann man sich's kaufen oder erwirtschaften oder ja, selber was dafür tun. Aber mit dem Krieg hat man halt nicht in der Hand. Das wäre für mich Glück.
Weltglückstag heute. Was zufrieden und gute Laune macht, das definiert jede und jeder anders. Wir haben es ja eben in der Umfrage gehört. Geld und Reichtum hat interessanterweise niemand gesagt. Der Weg zum Glück, das kann man lernen. In manchen Schulen gibt es tatsächlich ein solches Unterrichtsfach. In Edenkoben zum Beispiel oder auch in Worms, aber auch in Göppingen und Heidelberg. Der ehemalige Heidelberger Schulleiter Dr. Ernst Fritz Schubert hat 2007 das Schulfach Glück entwickelt und damit ist er natürlich der perfekte Experte. Herr Fritz Schubert, Sie haben inzwischen ja sogar ein eigenes Glücksinstitut gegründet. Da muss man eigentlich davon ausgehen, dass Sie ein ganz besonders glücklicher Mensch sind.
Ja, das kann ich so sagen, aber nicht wegen des Institutes, das Institut für Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern weil ich eben genau das habe, was ich mal als mein Bedürfnis erkenne. Ich fühle mich einigermaßen sicher und geborgen in meiner Beziehung. Ich kann in meinem Institut auch genügend selbst bestimmen, habe genügend Freiheitsgrade und das ist das Tollste eigentlich und das brauchen alle Menschen. Das Ganze erfüllt mich auch mit Sinn.
Nun ist es ja gerade ein bisschen schwierig in diesen Tagen über das Glück zu reden. Es ist irgendwie fast unanständig vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Das fühlt sich falsch an. Wie geht es Ihnen damit?
Naja, das hängt so damit zusammen, dass wir vielleicht Glück immer mit Frohsinn verbinden und guter Laune. Das Glück aber eigentlich, wenn man das auf das Leben bezieht, das scheint nicht nur immer rosig und scheint nicht nur immer schön, sondern das Leben ist ja vielfältig, so wie die Natur auch vielfältig ist. Und das, was wir eigentlich lernen müssen, sozusagen ein Talent für das Schicksal zu entwickeln, damit umzugehen, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, Herausforderungen anzunehmen und uns, wie es die Natur auch von uns fordert, uns weiterzuentwickeln mit all den Erfahrungen, die auf uns zukommen. Es geht eigentlich darum, in uns eine Perspektive zu entwickeln als Mensch, eine Hoffnung zu haben, dass es vielleicht in irgendeiner Weise gut gehen kann, aber auch vielleicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und das nenne ich auch eine Suche nach dem Glück. Das ist das Talent für das Schicksal eigentlich.
Finde ich interessant. Der Schriftsteller Martin Walser, der nennt das übrigens das Unglücksglück. Und das bedeutet ja nichts anderes, als das Glück eben jedenfalls nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Richtig. Genau das wollte ich damit sagen.
Es ist aber auch, denke ich mal, eine Haltung, nicht wahr? Das kann man dann eben tatsächlich auch lernen, wenn man versucht, Sie haben ja davon gesprochen, mit den Schicksalsschlägen umzugehen. Wie vermittelt man das denn dann? Können Sie da mal so ein Beispiel nennen?
Naja, also manchmal weiß man ja gar nicht, was man alles kann. Ne? Also man muss zunächst mal doch schauen, wo die eigenen Stärken sind. Wir haben zum Beispiel dieses Modell mit dem roten Faden, einfach mal in einen Faden Knoten zu knüpfen für gute Ereignisse, die ich vielleicht selber bewirkt habe. Und die Knoten nachher mal zu fühlen, ob das tatsächlich so ist und dann sich zu erinnern an das, was da war. Dankbar zu sein beispielsweise ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Das, was an dem Tag gut gelaufen ist, tatsächlich zu reflektieren und darüber auch eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln. Oder die Vorfreude, auch das ist etwas, was Menschen ja mitgegeben ist. Wir können uns ja auf Dinge freuen, die vielleicht noch kommen. Und wir können an den Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, vielleicht auch erkennen, dass es da auch gute Sachen gibt, die uns vielleicht noch wichtig sind.
Nun wurde 2007 das Unterrichtsfach Glück eingeführt. Haben Sie denn eigentlich feststellen können, wie viel Glück dann die Kinder inzwischen in ihr Erwachsenenleben mitgenommen haben? Also haben sich da Einstellung und Haltung auch dauerhaft verändert?
Ja, also es ging uns ja nicht von vornherein darum, dass die Kinder da dauernd glücklich sind. Das ist ja gar nicht die Absicht gewesen, sondern tatsächlich diese Faktoren, die vielleicht ein gelingendes Leben beeinflussen, die zu fördern, dass also zum Beispiel, dass ich meine Bedürfnisse wirklich kenne, ne, dass ich nicht mich verleiten lasse durch irgendwelche Werbung, die nachher unter Umständen das Gegenteil von dem bewirkt, was ich eigentlich beabsichtigt hatte. Dass es darum geht, mich selber zu schätzen, die Wertschätzung, mich selber weiterzuentwickeln, eine Resilienz zu entwickeln, also mit den Umweltbewältigungen tatsächlich gut zurechtzukommen. Das sind alles Dinge, die entsprechend auch vermittelt wurden. Und dass die Menschen eigentlich das angenommen haben, das zeigt sich darin, dass sie dann immer wieder zu mir kommen und sagen, schauen Sie an dem, was ich gemacht habe. Ich habe studiert, ich habe Familie gegründet, ich habe all diese Dinge, die Sie auch als wichtig fanden, die habe ich realisiert. Da geht es nicht darum, dass die dauernd irgendwo auf dem Glückslevel, was wahrscheinlich jetzt mit einem Glücksatlas mit 7,2 bestätigt wird, zu erfahren, sondern es geht im Prinzip darum, dass die für sich selber die Faktoren kennen und an den Faktoren arbeiten können.
Herr Fritz Schubert, haben Sie denn zum heutigen Weltglückstag vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich würde sagen, dass das Glück so vielfältig ist und sich in so vielen Facetten zeigt. Das muss man sich wieder bewusst machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dankbar bin für das, was wir hier an Möglichkeiten noch haben, andere Menschen haben das nicht, uns daran zu erinnern. Aber gleichzeitig auch, was ein großer Glücksfaktor ist, anderen Menschen zu helfen, die vielleicht nicht in der Lage sind. Es ist nicht umsonst in dem Spruch vereinigt, dass Glück, wenn man es teilt, sich verdoppelt. Und ich glaube, das ist in der Zeit, glaube ich, das Gebot der Stunde, einfach auch anderen Menschen zu helfen, die vielleicht nicht in der glücklichen Lage sind, wie wir es im Augenblick noch sind.
Zufriedenheit, Hoffnung und Talent fürs Schicksal, das sind gute Wegbereiter für ein glückliches Leben. Das war der Glücksexperte Ernst Fritz Schubert vom Fritz-Schubert-Institut. Müde, erschöpft und nach einigen angstvollen Momenten ist die 16-jährige Alina Saporischia in Deutschland angekommen. Ihre Mutter lebt und arbeitet als Pflegehelferin in Rastatt und darum hat sich Alina natürlich erst einmal aus der Ukraine hierher gerettet. Doch jetzt muss es irgendwie weitergehen und ein bisschen aufatmen gibt es jetzt schon. Die beiden Frauen haben ihre eigenen vier Wände bekommen. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft von Ehrenamtlichen und Spendern, auch die der jungen Ukrainerin und ihrer Mutter einen Neuanfang einfach hier in Deutschland ermöglichen möchten. Susanne Babila hat die beiden und ihre Helfer getroffen.
Alina, wo möchtest du denn die Teller haben?
Нужна тебе тарелка?
Nein.
Ingrid Sauter-Ehmann hilft der 16-jährigen Alina Ivanova und ihrer Mutter beim Einzug in eine Dachgeschosswohnung.
Also es war so, dass Freunde von uns, da war gerade eine Wohnung frei, die wollten sie für ihren Enkelsohn renovieren. Der hat jetzt gemeint, er könnte auch noch ein Vierteljahr warten. Es ist eine kleine Küche dabei und ein Bad und eben ein großes Schlafzimmer und ein großes Wohn- und Esszimmer.
Auch wenn es nur eine Übergangslösung ist, Alinas Mutter ist glücklich über die Zwei-Zimmer-Wohnung.
Alles da.
Schlafzimmer.
Das ist zwei Bett, ein Schrank, Kommode. Und das ist Tisch, wo kann Alina lernen.
Hallo, guten Tag.
Bitte sitzen Sie.
Ja.
Danke. Mhm. Vielleicht Wasser.
Das Haus in Gerlingen gehört Carolina Stumpfohl und Anni Rosenau. Anni ist 79, ihre Schwester 77 Jahre alt. Wir helfen, wo wir können, sagt Carolina.
Jetzt müssen wir nur noch Sofa organisieren. Wir haben ja zum Glück da eben Freunde, die jetzt die Wohnung auflösen. Und da können wir alles holen. Da haben wir auch das Fernsehgerät her, Da haben wir die Mikrowelle. Das sind natürlich tolle Sachen.
Alles zurückzulassen wie Alina und in einem fremden Land neu anfangen zu müssen, das kennen Anni und Carolina aus eigener Erfahrung. Denn sie flüchteten als Donauschwaben 1944 aus Kroatien vor dem Einmarsch der Sowjetarmee. Erinnerungen werden wach, vor allem wenn Anni und Carolina die Bilder vom Krieg in der Ukraine sehen.
Dass meine Mutter sehr viel geheult hat. Sie war immer traurig. Es kommt irgendwie wieder hoch alles.
Auch Alina weine jeden Tag, erzählt Elina. Die 16-Jährige flüchtete alleine aus der Ostukraine zu ihrer Mutter. Erlebte Bombardierungen und Todesangst. Denn Elina arbeitete in Süddeutschland als 24-Stunden-Pflegekraft. Sie vermisse ihre Heimat und die Familie, sagt ihre Mutter.
Jeden Mal, wenn wir angerufen von unserer Familie und sie gesehen Hund, sie traurig und
Alina wirkt abwesend, spricht wenig, ist müde. Letzte Nacht habe sie keine Albträume gehabt, sagt sie und lächelt. Alina brauche Ruhe und es sei jetzt wichtig, dass sie so schnell wie möglich in die Schule gehe und die deutsche Sprache lerne, sagt Ingrid Sauter-Ehmann.
Was mich sehr berührt hat, wir waren ja am Samstag spazieren und wir kamen da am Reiterhof vorbei und sie hat dann gemeint, ja, sonst könnte sie ja hier arbeiten, da braucht man die Sprache nicht, die Pferde würden sie auch so verstehen. Also ich denke, es ist wichtig mit der Sprache, dann fühlt man sich auch, glaube ich, viel mehr angekommen.
Fast 4 Wochen schon tobt der Krieg in der Ukraine und man ist fassungslos. Da werden Schulen, Wohn- und Krankenhäuser bombardiert und angegriffen. Und man fragt sich natürlich, was können denn eigentlich die Experten in Sachen Frieden dazu beitragen, nämlich die Kirchen, diesen Konflikt zu beenden. Und darum haben viele genau hingeguckt, als sich am Mittwoch dann der Papst mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche über die Lage in der Ukraine ausgetauscht hat. Nach dem Videogespräch hieß es, Franziskus und Kyrill seien sich darin einig gewesen, dass die Kirchen, Zitat, nicht die Sprache der Politik verwenden dürften. Ja, was war das denn bloß? Da gibt es einiges, was man erklären muss, meint mein Kollege Ulrich Pick in seinem Kommentar.
Der Einsatz für Frieden ist keine leichte Angelegenheit, denn er erfordert Mut. Mut, sich gegen Gewalttäter zu stellen und vor allem den Mut, die Wahrheit zu sagen. So gesehen kann man den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill schwerlich als einen Mann des Friedens bezeichnen. Denn er hat nicht den Mut, sich gegen Wladimir Putin zu stellen. Stattdessen rechtfertigt er Russlands Krieg gegen die Ukraine als, wie er sagt, metaphysischen Kampf gegen das Böse. Und wie steht es mit Papst Franziskus? Er wurde nach dem Videogespräch mit Kyrill mit einem bemerkenswerten Satz zitiert. Diejenigen, die die Rechnung für den Krieg bezahlen, sind Menschen. Es sind die russischen Soldaten und es sind die Menschen, die bombardiert werden und sterben. Zitat Ende. Zeigt dieser Satz ein entschlossenes Eintreten für den Frieden? Ich meine nein. Denn auch Franziskus fehlte offensichtlich der Mut, die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass die Verantwortung für diesen Krieg beim russischen Präsidenten Putin liegt und er ihn sofort zu beenden hat. Das finde ich schwach, denn der Papst hat sich wiederholt öffentlich für Unterdrückte und Benachteiligte eingesetzt und nun frage ich mich, warum springt er nicht denjenigen bei, denen ein Krieg aufgezwungen wurde? Dies ist umso schmerzlicher, da ihn der Kiewer Oberbürgermeister wiederholt eingeladen hat. Denn die Anwesenheit des Papstes, so Vitali Klitschko wörtlich, sei entscheidend, um Leben zu retten und den Weg des Friedens zu ebnen. Ehrlich gesagt wünschte ich mir sehr, der Papst würde wirklich in die Ukraine reisen. Denn dies wäre nicht nur ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Krieges, es wäre auch ein Schritt in Richtung der dringend benötigten Waffenruhe. Kurzum, ein Friedenszeichen des Mutes und der Wahrheit.
Der Papst könnte deutlicher, lauter und energischer für den Frieden trommeln, meint mein Kollege Ulrich Pick in seinem Kommentar. Morgen ist der 21.3., der Welt-Down-Syndrom-Tag. Und das ist kein Zufall, denn Menschen mit Down-Syndrom, also mit Trisomie 21, haben das 21. Chromosom dreimal. Daher also die Entscheidung für den 21.3. Ein Tag, der den Betroffenen eine Stimme geben will, damit sie auf ihre besondere Situation aufmerksam machen können. Denn immer noch werden diese Menschen in ihren Fähigkeiten unterschätzt und nicht richtig wahrgenommen. Miriam Staber stellt ihnen einen ungewöhnlichen ungewöhnlichen Mann mit Down-Syndrom vor.
Ich bin besser, genau.
Das mit der Familie.
Armin Rist arbeitet gemeinsam mit einer Kollegin an einer Fotokollage für die sozialen Medien. Eine Aktion für den Welt-Down-Syndrom-Tag. Der 51-Jährige ist offiziell schon in Rente, hat in verschiedenen Branchen und auch Behindertenwerkstätten gearbeitet und engagiert sich ehrenamtlich für Inklusion.
Ich habe dieses Down-Syndrom und für andere Menschen mit Behinderung, für die bin ich da, für die kämpfe ich wie ein Löwe.
Armin Rist ist ein Vorbild für viele Menschen mit und ohne Behinderung. Er lebt sehr selbstständig und sein Lebenslauf liest sich beeindruckend. Rist war als Hochschuldozent in den Fächern Sozial- und Sonderpädagogik tätig und ist Vorstand in verschiedenen Behindertenorganisationen. Aber auch die Freizeit darf nicht zu kurz kommen.
Auf jeden Fall Thermalbad, Freibad, Wanderungen, Essengeher und schöne dickfette Autos.
Das Down-Syndrom sieht und merkt man Armin Rist an. Er hat oft gesagt bekommen, er sei nicht normal, er sei anders. Er findet, niemand ist normal, wir sind alle unterschiedlich. Für diese Sichtweise setzt sich auch der Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung ein. Stefanie Dorsch, die Landesgeschäftsführerin der Lebenshilfe.
Down-Syndrom, das wird als eine Krankheit beschrieben. Und Menschen mit Down-Syndrom, die werden über einen Kamm geschert. Und wir sehen es jetzt wirklich beim Armin, man kann alles erreichen. Der Armin hat in seiner Karriere mehr erreicht als Menschen ohne Down-Syndrom, ohne Behinderung. Also brauchen wir hier eine Aufklärungsarbeit. Wir müssen verstehen, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind, dass sie individuell sind und nicht auf ein Krankheitsbild reduziert werden.
Künftig wird ein pränataler Bluttest von der Krankenkasse übernommen, der bei ungeborenen Babys früh unter anderem Down-Syndrom bestimmen kann. Viele Behindertenorganisationen kritisieren die Tests, weil sie befürchten, dass Kinder mit Down-Syndrom oder anderen genetischen Behinderungen häufiger abgetrieben werden. Armin Rist und auch der Lebenshilfe-Landesverband sprechen sich aber für die Möglichkeit aus, die Tests zu machen. Sie fordern aber auch mehr Aufklärung über Behinderungen.
Ich finde grundsätzlich, es benötigt mehr Unterstützung für Eltern, die Diagnose bekommen, mein Kind ist jetzt behindert. Hier brauchen wir mehr Aufklärungsarbeit, eine medizinische Versorgung. Personen, die den Eltern zur Seite stehen und sagen, okay, was für eine Behinderung ist das? Was für Einschränkungen kann das sein? Wie kann ich jetzt damit umgehen, dass die sich nicht alleine gelassen fühlen, sondern aufgehoben?
Für Armin Rist ist der Welt-Down-Syndrom-Tag eine Möglichkeit, sich für Inklusion stark zu machen. Er sieht es als seine Lebensaufgabe, zu fordern, dass Menschen mit Behinderung ernst genommen werden und mitbestimmen dürfen.
Das Ziel ist, nicht mehr über uns zu entscheiden, zu bestimmen, dass man mitreden kann.
Ganz besonders wichtig ist für Armin Rist, dass man ihn und Menschen mit Behinderung insgesamt so akzeptiert, wie sie sind.
Und manchmal bewegt sich doch etwas in der katholischen Kirche. Die Taufe, die dürfen eigentlich nur Geistliche spenden. Das Bistum Essen hat nun allerdings beschlossen, dass auch Laien und damit ebenso Frauen eine Taufe vornehmen dürfen. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es ähnliche Überlegungen, während das Thema in den Bistümern Trier und Mainz bislang keine Rolle spielt. Frauen spenden die Taufe. Wie hält es da das Bistum Speyer? Darüber habe ich mit Andreas Sturm, Generalvikar aus Speyer, gesprochen. Herr Sturm, hat Sie die Ankündigung aus Essen überrascht?
Ich hatte schon was Leuten hören, dass sowas geplant ist. Insofern war ich nicht vollkommen überrascht.
Aber erstmal Neuland offensichtlich. Und wie werden Sie denn im Bistum Speyer mit dem Thema umgehen?
Ja, Neuland ist es, glaube ich, auf jeden Fall noch. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Frauengruppe, die digital in der Schweiz war und sich da informiert hat. In der Schweiz gehen viele Sachen schon, die bei uns noch lange nicht gehen, dass dort Gemeindeleitungen, Frauen, Kinder taufen, Paare trauen. Und ich war wirklich beeindruckt von den Berichten der Damen und habe daraufhin im November unser Seelsorgeamt gebeten, hier einfach mal auszuloten, was bei uns möglich ist, was geht. Also wir sind nicht so weit wie in Essen, aber wir wollen zumindest hier schon mal weiterdenken. Beschlüsse gibt es noch keine.
Der Prozess läuft noch. Also hat denn so eine Laientaufe dieselbe Gültigkeit wie die dann eines ordinierten Priesters?
Ja, das ist eigentlich schon sehr lange so, dass wir ja auch immer in Notfällen kann jeder taufen. Also die Priestertaufe, sage ich mal so, oder Diakone, die taufen, das ist oft natürlich der feierlichere Aspekt. Und wir kennen die Nottaufe nur in Krankenhäusern, wenn Kinder gefährdet sind. Aber es war schon immer so, dass jeder, der gültig tauft, mit Übergießen von Wasser und Sprechen der Taufformel, tauft ein Kind gültig. Egal ob Mann oder Frau, das spielt keine Rolle.
Wenn das so ist, dann muss man sich natürlich fragen, warum konnten Frauen da nicht schon längst die Taufen übernehmen?
Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich würde den Weg an sich lieber anders gehen. Ich finde das, natürlich kann man sagen, warum lassen wir jetzt Frauen nicht taufen? Ich hätte lieber, wir würden das Weiheamt, das Priesteramt öffnen, auch für Frauen und dann die Sakramente dort belassen, wo sie sind, nämlich bei den geweihten Geistlichen. Und das könnten aber, finde ich, genauso Frauen wie Männer, Verheiratete wie Unverheiratete sein. Das fände ich den besseren Weg. Ich sehe aber auch, viele Entscheidungen liegen da nicht in unseren Händen, liegen auf weltkirchlicher Ebene. Und da kann ich gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, also wenn wir erst warten, bis Rom hier was ermöglicht, vielleicht ist das dann, ich sag mal, eine Art Krücke, dass wir die Taufe öffnen.
Geht es denn eigentlich immer nur um die Taufe, sage ich jetzt mal? Es gibt ja noch mehr Sakramente. Die Ehe, Sie haben es eben schon mal erwähnt, das wird offensichtlich in der Schweiz auch schon so praktiziert. Die Kommunion ist zum Beispiel auch ein Sakrament, die Buße. Also geht es auch um diese Art von Sakramentspendung?
Das wäre ja der Punkt, den ich meine, dass wir, glaube ich, eine bessere Lösung fänden, wenn wir das Weiheamt, also das Priesteramt öffnen für Frauen und Männer. Und nicht jetzt über einzelne Sakramente versuchen, über Umwege hier Lösungen zu finden.
Das heißt, dass da könnte jetzt ganz schön viel ins Rutschen kommen, vielleicht auch durch die Initiative in Essen.
Na gut, ich glaube, das ist ja eine der Überlegungen beim synodalen Weg, was ich jetzt gesagt habe, dass man hier versucht, das Weiheamt zu öffnen. Ich finde, die Essener sind pragmatisch vorgegangen. Die haben gesagt, okay, wenn wir warten, bis Rom das Weiheamt öffnet, das dauert uns viel zu lange und wir wollen jetzt eine Veränderung und wir ermöglichen jetzt Frauen hier zu taufen. Das finde ich ist auch richtig, weil es möglicherweise wirklich zu lang dauert und die Leute nicht mehr warten wollen. Aber ich glaube, das darf uns nicht an den Punkt bringen, dass wir sagen, okay, dann können wir das andere Thema ad acta legen. Das, finde ich, müsste der Punkt sein, für den wir wirklich massiv und hartnäckig eintreten, dass das Weiheamt geöffnet wird.
Wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, das Bistum Essen hat das auch nicht verschwiegen. Sie sind jetzt diesen Schritt gegangen, weil sie einfach nicht genügend Priester haben, die noch das Taufsakrament sprinten können. Also insofern ist das so ein bisschen natürlich auch aus der Not geboren.
Und das finde ich auch schade, weil damit nehmen wir natürlich auch Frauen in ihrem Charisma, in ihren Fähigkeiten nicht so ernst, wie wir sie ernst nehmen könnten. Denn man könnte doch auch einfach sagen, wir erkennen, es ist richtig, dass Frauen und Männer geweiht werden. Geht nicht, gut, also suchen wir eine Lösung und wir erkennen, dass es gut ist, dass Frauen und Männer die Taufe spenden. Und das fände ich den schöneren und besseren Weg, damit wir einfach auch deutlich machen, dass Frauen tolle Fähigkeiten, Begabungen haben, möglicherweise in manchem feinfühliger sind, wie Männer das sein können.
Also, wir dürfen gespannt sein. Laien und damit auch Frauen dürfen im Bistum Essen jetzt die Taufe spenden. Was das für die anderen Bistümer bedeutet, darüber habe ich mit Andreas Sturm, Generalvikar aus Speyer, gesprochen. Verschwörungserzählungen und Hasskommentare in den sozialen Medien. Mit diesen Phänomenen setzt sich die ehemalige Netzaktivistin Katharina Nokun auseinander. Und zurzeit beobachtet die 36-jährige Politikwissenschaftlerin besonders, was so an Fake News und Desinformationen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Netz verbreitet wird. Und da kommt es ihr zugute, dass sie durchaus fließend Polnisch spricht. Claudia Barter hat mit ihr über die Desinformationen und auch über ihr Geburtsland Polen gesprochen.
3 Jahre alt war Katharina Nokun, als die Eltern mit ihr von Polen nach Deutschland zogen. In ihrer Schulzeit wurde sie mit Witzen, Vorurteilen und Klischees über Polen konfrontiert. Für sie war es zunächst schwierig, zu ihrer Herkunft zu stehen.
Damals war es halt wirklich so, dass in der Harald-Schmidt-Show Polenwitze und halt auch ganz üble Klischees einfach auch Millionenpublikum unterhalten haben. Das fand damals keiner schlimm. Also als Teenager war es so, dass es mir eine Zeit lang richtig peinlich war, auch vor anderen Leuten Polnisch zu sprechen. Dann versucht man sich eben auch unsichtbar zu machen.
Erst durch Freunde, die wie sie einen Migrationshintergrund hatten, merkte sie irgendwann, dass es viele Vorteile hat, 2 Sprachen zu sprechen und sich in 2 Kulturen gut auszukennen. Das gab ihr Selbstbewusstsein. Was seit der Ukraine-Krise in ihrem Geburtsland Polen passiert, beobachtet sie genau.
Ich bin wirklich positiv überrascht und wirklich begeistert, wie Polen eben jetzt auch in den letzten Wochen damit umgegangen ist, dass so viele Menschen nach Polen geflüchtet sind. Also die Regierung hat ja auch gesagt, wir werden niemanden aus der Ukraine abweisen. Und ich hoffe, dass es da auch wirklich dabei bleibt.
Vor Beginn dieses Krieges war Polen zusammen mit Ungarn, Tschechien und der Slowakei entschieden gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Das hat sich jetzt gewandelt.
Was ich eben auch von vielen Menschen in Polen gehört habe, ist auch dieser Satz, das könnten wir sein. Also diese Bedrohungssituation, dass man sagt, wir haben Angst davor, nochmal unter russischer Besatzung zu stehen, ist einfach in vielen osteuropäischen Ländern da.
Als Expertin für Verschwörungserzählungen weiß Katharina Nokun, was für eine starke Wirkung Desinformationen haben, wenn sie über einen langen Zeitraum verbreitet werden, so wie in Russland. Dagegen anzukommen sei äußerst schwierig.
Wenn Menschen so sehr davon überzeugt sind, das ist mein Weltbild und in meinem Weltbild ist die russische Armee sozusagen nicht in der Lage, was anderes zu sein als ein Befreier. Ist der Präsident unfehlbar und hat immer nur das Beste der Bevölkerung im Sinn? Ja, dann ist es da unglaublich schwierig, auch mit Fakten durchzukommen.
Ihrer Meinung nach wäre es deswegen wichtig, dass auch in Deutschland Kinder schon früh lernen, woran man Falschinformationen im Netz erkennen kann.
Also es gibt andere Länder, wie beispielsweise Finnland, die viel offensiver mit dem Thema Falschmeldung, Desinformation und Verschwörungserzählungen im Unterricht auch umgehen, auch aufgrund der geografischen Nähe zu Russland.
Für die Zeit nach dem Krieg würde sie sich wünschen, dass Ländern wie Ungarn, Polen oder auch der Ukraine politisch mehr Beachtung geschenkt wird. Das sei in der Vergangenheit zu wenig geschehen.
Dass Diskussionen über osteuropäische Länder nicht mehr nach dem Muster ablaufen, was will Russland, was will die NATO, sondern öfter mal in Diskussionen auch Menschen aus diesen Ländern eingeladen werden, die dann selbst sagen, naja, was wollen wir eigentlich? Und ich hoffe, dass sich das ändert.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon Silke Arning.